Der Medienanwalt. Ein Rechtspodcast von David Gessner mit spannenden Fragen und interessanten Gästen. Ihr interessiert euch für die Themen rund um die Bereiche Medien, Marken, Urheber oder Wettbewerbsrecht? Dann schaltet ein und werdet selbst echte Experten. Und jetzt geht's auch schon los mit einer neuen Folge von Der Medienanwalt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Medienanwalt, unserem Podcast von Gessner Legal, der Medienkanzlei aus Berlin. Wir haben heute zwei Themen vorgenommen, genauer Felix und ich, mein wissenschaftlicher Mitarbeiter seit vielen Jahren, mit dem ich hier die eine oder andere Podcast-Folge schon aufgenommen habe. Und hier geht es heute um zwei unterschiedliche Themen, die aber zusammen in einem engen Kontext stehen, den wir gleich näher erklären werden. Zum einen reden wir über Musiknutzung auf Social Media. Da rollt gerade eine weitere Abmahnwelle oder eine kontinuierliche Abmahnwelle durchs Land, kann man sagen. Und das betrifft wirklich jeden, der beruflich auf Instagram, TikTok oder YouTube unterwegs ist. Seit Jahren vertreten wir hier abgemahnte musikrechtliche Abmahnungen.
Ja, und dann schauen wir uns an, was ist eigentlich noch passiert. Nämlich, es gab so ein Thema, was so ein bisschen eskaliert ist. Stichwort Christian Wolf gegen Sony Music. Da hat sich irgendwie aus so einer berechtigten Diskussion innerhalb weniger Tage so ein regelrechter Feldzug entwickelt mit wirklich schweren Vorwürfen. Also wir haben Prangerwirkung. Auch eine bisschen fragwürdige Verdachtsberichterstattung. Und David, du warst da ja auch persönlich involviert. Dazu kommen wir aber dann gleich, würde ich sagen. Und vorab nochmal von uns, was der Hinweis sozusagen, was wir hier gleich besprechen, ist eine allgemeinrechtliche Einordnung und eine Aufklärung und keine individuelle Rechtsberatung. Also, wenn ihr konkret betroffen seid, meldet euch gern bei uns, aber man sollte sich immer individuell beraten lassen, aber wir informieren natürlich gerne, wie es im Allgemeinen ist.
Genau, und weil wir heute ein paar Sachen ansprechen, die gerade emotional doch etwas aufgeladen diskutiert werden im Netz, geht hier um Einordnung. Wir sind keine Journalisten, wir ergreifen auch keine Partei für irgendjemanden. Wir schauen uns einfach an, was rechtlich geht und was nicht. Das ist unser Job als Medienkanzlei und genau das machen wir heute. Hier geht es also überhaupt nicht darum, Straftäter zu verteidigen oder uns gegen Frauenrechte zu stellen, gegen Frauen generell oder für Täter zu sprechen oder sexuelle Gewalt oder sexuelle Übergriffe zu rechtfertigen. Das ist natürlich überhaupt nicht das Thema, sondern es geht um die reine juristische Bewertung des Ganzen und das möchten wir heute etwas ein bisschen ordnen.
Also wir sind bei Musikabmahnung auf Social Media, unser erstes Thema. In der Kanzlei ein ganz aktuelles Thema. Wir bekommen zahlreiche Abmahnungen zugeschickt. Wir informieren darüber ja auch sehr viel. Und ich glaube, trotzdem ist den Leuten das gar nicht überhaupt so bewusst, wie groß dieses Thema aktuell ist. Christian Wolf hat das Thema ja auch sehr groß gemacht, auch zum Glück sehr groß gemacht, weil viele, man ja auch aus dem eigenen Bekanntenkreis mit, Personen, die einen eigenen Social-Media-Account haben und da kommerziell tätig sind und da einfach die Musik verwenden, weil es einfach besser und schöner klingt und irgendwie mehr Reichweite bekommt, sind dann immer ganz verblüfft, wenn man dann denen nochmal erklärt, ach, du musst bitte aufpassen, darfst die Musik eigentlich gar nicht verwenden ohne eine besondere Lizenz. Und dann heißt es immer, ja, ich bekomme sie ja angeboten auf Social-Media. Ja, und das ist gerade diese Tücke und es geht halt wirklich um ganz viele bekannte Songs von Petro, Feeling Good, die in der Michael Bublé-Version, Wonderful Dream, Busher von Creed, also alles Hits, die in tausenden Reels verwendet werden. Und dann nutzt man die und auf einmal flattern da Schreiben rein von Kanzleien wie IPPC Law, der Mate Law Firm, Trauma Legal oder auch von Verwertern wie beispielsweise Soundguardian.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Menge, ne? Und die Sache ist ja auch, dass Christian Wolf das gemacht hat, das ist ja auch zu befürworten. Egal, wie es am Ende jetzt sich entwickelt hat, Leute werden sensibilisiert, dass es eben diese Abmahnung gibt und dass eben auch horrende Summen gefordert werden. Und es betrifft ja auch eben nicht nur große Accounts, sondern eben auch kleine. Es melden sich viele kleine Creator, Cafés, Friseure, Hochzeitsveranstalter, was auch immer, Vereine, auch gemeinnützige Organisationen. Die Bandbreite ist also wirklich enorm und fast alle sagen erstmal dasselbe. Aber der Song, der war doch in der Instagram-Bibliothek, der war doch verfügbar. Wie kann denn das sein, dass ich den hier nicht nutzen durfte?
Ja, genau, das klingt ja super, super logisch. Und der Song war da, ich habe ihn ausgewählt, fertig. Also was soll denn daran falsch sein?
Ja, genau. Also der Song ist ja erstmal in der Bibliothek, denkt man sich. Aber genau hier ist der Trugschluss und ist eben nicht frei nutzbar in jedem Kontext. Dazu kommen wir gleich. Christian Wolf hat das Ganze, wie gesagt, erstmal ein bisschen größer gemacht, sensibilisiert. Wir Anwälte versuchen natürlich auch immer darauf aufmerksam zu machen, egal ob bei Mandanten, wir haben ja auch viele Influencer, Unternehmermandanten, die natürlich alle Social-Media-Accounts haben und oft hat man das Gefühl, dass sie insoweit beratungsresistent sind, nach dem Motto, es wird mich schon nicht treffen. Das ist eben dann ein Problem, wenn man die Abmahnung bekommt und dann ein kleines Unternehmen ist, ein kleiner Creator ist, dann kann es eben schnell existenziell werden. Ordnen wir das Ganze doch mal ein. Es gibt also Plattformlizenzen bei Instagram, TikTok und Labels, die gelten aber eben in der Regel nur für private, nicht für kommerzielle Nutzung. Und das wird immer überall gesagt, auch wenn ich auf irgendwelchen Accounts bin, die darüber aufklären und Social-Media-Beratung machen. Ja, das ist ja gar nicht mehr erlaubt und so weiter. Aber es war halt nie erlaubt, ne? Das heißt, es war nie erlaubt, gewerblich Musik ohne Lizenz in Social-Media zu nutzen. Das ist eben der Trugschluss. Und die Nutzungsbedingungen haben das auch schon immer quasi ausgeschlossen von der Nutzung. Der Knackpunkt ist dann einfach, ab wann bin ich denn eigentlich gewerblich? Wenn jetzt die Frage ist, ja, privat darf ich es nutzen, gewerblich darf ich es nicht nutzen. Die meisten Accounts werden eben für beides verwendet. Das heißt, sie entwickeln sich sich irgendwie und dann kommt da mal ein privater Urlaubshost rein und so weiter. Wir hatten dazu auch eine eigene Folge gemacht, weshalb wir uns gar nicht zu lange jetzt da aufhalten wollen, wie das mit den Rechten ist, sondern einfach so in dieser ganzen Konstellation, was diese Abmahnwelle angeht, ist eigentlich so ein bisschen der Schwerpunkt, auf den wir uns hier im ersten Teil konzentrieren wollen, ob diese Forderungen überhöht sind und so weiter und gar nicht so sehr, wann man Musik nutzen darf und wann nicht. Aber ganz kurz zur Einordnung, wen es tiefergehend interessiert, der kann sich gern, ich glaube Folge 14 unseres Podcasts war es, einfach mal reinhorchen von der Medienanwalt, wo wir es ein bisschen beleuchtet haben, diese ganze Rechteinhaberschaft, die Nutzungsmöglichkeiten und die Probleme der Abmahnungen etc. Aber im Business-Account bin ich eben relativ schnell. Ne? Das heißt, wenn ich Reels poste oder Beiträge, die irgendwie Bezug zu meinem Unternehmen haben, dann kann ich danach, wenn ich private Reels mache und dort lizenzierpflichtige oder lizenzpflichtige Musik nutze, mich nicht darauf zurückziehen und sagen, ja, ist so ein privates Reel, ne? Weil es wird meinem Unternehmen ja trotzdem zuträglich und eben auch letztlich ist es dann werbend, was ich mache. Ne? Es trägt auch zu meiner Imageförderung bei und so weiter. Das heißt, im Zweifel sollte man die Finger davon lassen. Sobald ich Werbung, Kooperationen mache, Affiliate-Links poste, Produkte verlinke oder Rabattcodes bewerbe, dann bin ich natürlich ganz schnell im Gewerblichen. Das ist völlig klar. Das muss man nicht diskutieren. Die Grenze ist also viel früher erreicht, als die meisten denken. Es kommt also nicht auf Umsätze an, sondern auf den Content, ist der objektiv geschäftlichen Interessen geschuldet und so weiter. Ja, also im Zweifel unsere Empfehlung, lieber sobald irgendwas gewerblich ist, gar keine Musik dort von Instagram nutzen, die in irgendeiner Form Trendmusik ist.
Jetzt kommen wir oft zu diesem Argument, was man ja auch immer gerade überall liest. Dann heißt es ja ganz plump, ja, ich mache doch eigentlich Werbung für den Künstler. Ich habe irgendwie eine virale Videoidee, zeig mich da mit der Musik und auf einmal, also haben wir ja schon ganz oft auch erlebt, ist der Song nur deswegen in Charts, weil ihn auf einmal alle auf TikTok als Sound benutzen. Ist das zu kurz gedacht?
Ja, auf jeden Fall ist es zu kurz gedacht. Aber zu einem Punkt möchte ich gerne noch einmal kommen, der in diesem Kontext eben auch wichtig ist. Ne? Das heißt, oft wird eben das Argument genannt, ja, es gibt auch Möglichkeiten für Cafés, dass sie, wenn die dort Musik spielen, ist alles relativ günstig bekommen und sowas alles. Aber hier geht es eben um sogenannte Synchronisationsrechte. Das heißt, für gewerbliche Nutzung braucht man diese Synchronisationsrechte vom Label, vom Verlag. Das heißt, einmal auf der urheberrechtlichen Seite die Rechte an Text und Komposition von einem Song und auf der anderen Seite aber eben auch die Rechte an dem Song selber, an der Vertragsaufnahme. Das heißt, ich brauche von mehreren Seiten, rechteinhaberseitig, quasi entsprechende Nutzungsrechte, diese Musik oder eben diesen Text und diese Komposition mit meinem werbenden Video zu verbinden. Das sind eben ganz spezielle Rechte. Kann ich nicht bei der GVL oder bei der GEMA lizenzieren und einfach mit Knopfdruck billig bekommen, sondern die werden teilweise teuer ausgehandelt. Und hier liegt eben das Problem. Ne? Das heißt, ich kann auch nicht einfach sagen, nur weil Unternehmen für meinen Song werben, der Industrie gehen hier sehr viele Umsätze verloren. Das heißt auch Milliardenumsätze letztlich für Künstler und Label und Verlage, wenn all die Unternehmen und Creator die Musik gewerblich für Werbezwecke nutzen. Ja? Also das ist hier eben das große Problem, so ein Trugschluss zu sagen, na gut, man macht doch den Song bekannt, das würde eben ausreichen, wenn diese Privatpersonen, all die Privatpersonen, was ja trotzdem noch die Mehrheit der Nutzer in Social Media ausmacht, ohne Lizenz die Songs quasi verbreitet. Also der Mehrwert dieser kostenlosen Werbung, die hier immer suggeriert wird, der ist eben nicht gegeben dadurch, dass die Unternehmer das eben zusätzlich machen, sondern es würde eben ausreichen, wenn man dieses Argument überhaupt ins Feld führen darf und kann, wenn die Privatpersonen die Musik lizenzfrei nutzen.
Jetzt gibt es ja noch so ein paar andere Mythen, die sich hartnäckig halten. Um mal eins aufzugreifen, was ist, wenn ich den Künstler immer dabei tagge, also markiere? Ist das nicht ausreichend?
Ja, das ist ja nett. Das ist ja nett, aber natürlich ist es nicht ausreichend, weil damit, ja, zeige ich ja einfach nur, wer der Urheber ist oder an seinem Urheberpersönlichkeitsrecht geschuldet, aber natürlich reicht das nicht aus, weil ich habe ja dann nicht eine Synchronisationslizenz oder ein Recht, quasi mein werbendes Video geschäftlich zu nutzen, gewerblich zu nutzen und die Musik quasi zu verbinden mit meinem Video. Ne? Und ganz wichtig noch bei den Synchronisationsrechten, der Künstler entscheidet hier an der Stelle meistens mit. Ne? Also das heißt, der macht Verträge mit Labels und Verlagen und räumt sich Zustimmungsvorbehalte ein, um eben auch im Einzelfall entscheiden zu können, wofür seine Musik verwendet wird. Ja? Das heißt, ein Künstler möchte ja auch für sein Image alleine schon und er hat ja auch gewisse Werte, dass seine Musik verscherbelt wird und für irgendwelche ja, image-schädlichen Videos verwendet wird. Zum Beispiel der eine ist eher links positioniert politisch und möchte nicht, dass in irgendwelchen rechten Videos quasi die Musik verwendet wird für propagandistische Zwecke oder jemand möchte nicht, dass in erotischen Videos oder Onlyfans-Kontext oder so die eigene Musik verwertet wird. Und deshalb lassen sich die Künstler in der Regel einen Zustimmungsvorbehalt in den Verträgen mit den Majors zum Beispiel oder generell mit Labels und Verlagen einräumen, damit die Musik nicht einfach so verhökert wird und in jedem Kontext gespielt werden kann und muss.
Ja, genau, richtig. Und weil wir gerade auch bei diesen Mythen sind, es gibt ja auch diese 15-Sekunden-Regel, die kommt ja jetzt auch nicht aus dem Nix, denn also viele sagen immer, ja, wenn die Musik unter 15 Sekunden ist, darf ich es verwenden, aber damit vielleicht auch mal zur Aufklärung. Die Zahl gibt es tatsächlich, also die steht auch im Gesetz, nämlich Paragraph 10 des Urheberrechtsdienstanbietergesetzes.
Damit hat man eigentlich fast nie zu tun mit diesem Gesetz, oder?
Nee, eigentlich nicht. nicht. Aber danach ist es halt so, dass danach gelten halt bis zu 15 Sekunden eines Films oder eines Musikstücks als sogenannte geringfügige Nutzung. Und viele lesen das und denken dann, ah, super, 15 Sekunden sind also frei nutzbar. Aber so einfach ist es leider nicht, wie oft es in den Gesetzen ist. Denn diese Regelung richtet sich in erster Linie an die Plattform, also an Instagram, TikTok, YouTube und so weiter. Und das bedeutet nur, dass diese müssen solche geringfügigen Nutzungen erstmal stehen lassen und dürfen die nicht automatisch einfach wegfiltern. Und das soll so eine Art Overblocking sozusagen verhindern. Aber, und dabei ist das dieser entscheidende Punkt, das heißt nicht, dass die Nutzung auch tatsächlich erlaubt ist, sondern nur, dass sie nicht automatisch weggeblockt werden darf darunter. Und es wird sogar sozusagen nur vermutet, dass sie erlaubt sein könnte. Und diese Vermutung ist widerlegbar. Und außerdem gilt dieses Gesetz, also das Ganze nach § 6 des Urheberdatenschutzgesetzes, auch nur, wenn man nicht kommerziell handelt oder keine erheblichen Einnahmen erzielt. Also genau die Grenze, über die wir die ganze Zeit reden.
Ja, und da sind wir eigentlich beim Punkt, ne? Ich würde halt sagen, deshalb kann man ja diese 15 Sekunden auch in diesem Kontext einfach mal schnell vergessen. Schön, das mal gehört zu haben, wie irgendwie im Deutschunterricht irgendein Gedicht, was man nach den Jahren wieder vergisst, was man im Deutschleistungskurs irgendwie lernen musste. Aber die braucht man hier im kommerziellen Kontext quasi sich nicht merken. Damit ist man nie exkulpiert in irgendeiner Form. Aber mir fällt noch ein anderer Gedanke ein, weil es ja immer heißt, ja, man macht ja Werbung und sowas alles, muss doch möglich sein, das zu nutzen. Und stellt euch doch mal vor, Fotograf, also ich meine, man ist ja auch bekannt, dass Fotos abgemahnt werden von Fotografen oder von DPR Pictures oder was auch immer. Da wird dann für die jahrelange Nutzung eines Fotos für einen Post, der einem nicht wichtig war, schnell mal 5.000, 6.000 Euro mit Zinsen verlangt. Ne? Da wird man ja auch nicht sagen, abgesehen davon, dass diese Forderungen möglicherweise überhöht sind, naja gut, ich muss doch die Fotos hier nutzen dürfen, ich mache doch den Urheber bekannt. Nein, um Gottes Willen, den Urheber mache ich bekannt, indem ich ihn als Urheber, als Fotograf benenne, nämlich das ist ein Urheberpersönlichkeitsrecht. Damit mache ich Werbung für ihn und das kann er auch verlangen, ja, wenn es nicht abgedungen wird. Aber natürlich muss ich Lizenzen für die Nutzung dieses urheberrechtlich geschützten Fotos oder Videos oder was auch immer zahlen. Oder jemand bettet einfach ein Gedicht ein, ein Urheberrechtsschutz. Der würde auch nie auf den Gedanken kommen, dieses Gedicht kostenlos verwenden zu dürfen. Ja? Also all das, alles, was urheberrechtlich geschützt ist, da kann man nicht allen Ernstens mit dem Argument kommen, der Urheber, der muss doch froh sein, dass hier Werbung gemacht wird. Wie verdient er denn sein Geld? Natürlich mit den Synchronisationsrechten, die eben teuer zu lizenzieren sind. Ja? Also das noch so als letzter Punkt für dieses Argument, was eben ganz oft hält.
Ja, richtig. Und was ich an der Debatte auch sehr, sehr spannend finde, es gibt ja jetzt auch Künstler, die sich jetzt dazu äußern und sich so ein bisschen von diesen ganzen Abmahnungen distanzieren, auch weil viele Fans jetzt auf die Barrikaden gehen und sagen, ja, das kann ja nicht sein. Aber wie ordnest du das jetzt ein, wenn Künstler sagen, ja, ich weiß davon gar nichts, ich will das eigentlich gar nicht?
Ja, vom Grundsatz ist es natürlich nachvollziehbar, dass wenn Künstler, insbesondere wenn er angeschrieben wird von einem Verein und der rausbekommt, dass er der Urheber ist, ne, dass der ans Label rantritt und sagt, du, ich möchte eigentlich nicht, dass jetzt irgendwelche Tierheime oder kleine NGOs oder kleine Creator irgendwie abmahnst. Label, kannst du mal die Abmahnung zurückziehen. Aber, was eben viele nicht wissen, der Künstler hat das gar nicht in der Hand. Das heißt, die rechte Durchsetzung macht das Label in der Regel. Das heißt, durch die Lizenzverträge werden den Labels eben auch die Rechte eingeräumt, die Rechtsverfolgung bei Rechtsverletzung vorzunehmen. Und hier liegen eben nun mal Nutzungen vor, ohne dass Lizenzen bestehen. Und das kann das Label eben machen, ohne den Künstler zu fragen. Und wenn quasi das Label immer entscheiden würde, nach Gutdünken, ja, dann wäre auch einfach eine große Rechtsunsicherheit gegeben. Es wäre auch unfair gegenüber denen, wo dann eben Geld gefordert wird, bei anderem wieder nicht. Und das ist eben in der Rechtsdurchsetzung eigentlich ziemlich wild und kann so nicht gehandhabt werden.
Ja, gut. Was mache ich denn jetzt, wenn es passiert? Also das Schreiben kommt bei mir zu Hause an. Häufig irgendwie erst eine Berechtigungsanfrage, dann die Abmahnung. Wie reagiere ich? Was steht typischerweise alles an?
Ja, das ist ganz interessant. Also man unterscheidet zum einen in Berechtigungsanfragen und einmal in Abmahnung. Bei Berechtigungsanfragen wird erstmal gefragt, wo hast du denn die Rechte her? Wo glaubst du denn die Rechte herzuhaben, diesen Song jetzt fürs werbende Video nutzen zu können? Das heißt, da wird nicht sofort gesagt, du hast es rechtswidrig genutzt, sondern es wird nochmal die Tür offen gehalten dafür, dass ja vielleicht eine rechtmäßige Nutzung vorliegt und man einfach nicht weiß. Ne? Aber das kommt eben so wie der Wolf im Schafspelz. Berechtigungsanfrage, man will erstmal was wissen, man sagt noch gar nicht so richtig, wie viel Geld man haben will oder dass man auch eine Unterlassungserklärung haben will und lockt so ein bisschen den angeschriebenen Adressaten, der das genutzt hat. So, man sollte also, wenn sofort Unterlassung gefordert wird, natürlich am besten sofort zum Anwalt gehen. Die Fristen sind meistens 5-7 Tage, wird eine vorformulierte Unterlassungserklärung mitgeschickt, die langfristig bindet. Bei Verstoß drohen empfindliche Vertragsstrafen schnell 3, 4, 5, 6.000 Euro. Fast immer sind die relativ weit gefasst. Die Unterlassungserklärungen fordern auch noch Auskunft und Verpflichtung, die Anwaltskosten zu erstatten oder den Schadensersatz im Grunde nach anzuerkennen und so weiter. Und das sollte man dann eben eine spezialisierte Anwaltskanzlei für Urheberrecht, die wir sind, prüfen lassen und nicht erst am Tag des Fristablaufs, sondern eben rechtzeitig am besten, wenn man es bekommen hat, also nicht in Schockstarre verfallen. Dann enthalten die Abmahnungen eben auch noch Schadensersatzforderungen oft. Ne? Nach der Lizenzanalogie, hier wird eben dann auch mit den DMV-Erfahrungswerten oder mit eigener Lizenzierungspraxis eben argumentiert und je nach Anwaltskanzlei sehr schnell auch mal 10.000, 20.000 Euro für einen Reel gefordert für ein paar Monate. Monate Nutzung. Das natürlich sind horrende Summen, weshalb ich auch sage, dass Wolf da einen Punkt hat, ne, wenn er halt sagt, okay, es wird hier von kleinen Vereinen, NGOs extrem viel Geld verlangt. Deshalb habe ich da auch sofort kommentiert und meinte, wir haben das seit Jahren, dass eben horrende Summen gefordert werden und wir empfehlen, diese nicht der Höhe nach zu zahlen, sondern es prüfen zu lassen. Wir vergleichen dann oder lassen es auch auf ein Klageverfahren zur Not ankommen. Und deshalb dem Grunde nach eigentlich eine gute Sache, dass er darauf aufmerksam macht, dass eben diese relativ rechtsmissbräuchlichen Abmahnungen ein großes Problem darstellen. Ne? Ein anderer Punkt sind die Anwaltskosten, die gefordert werden. Die sind ja auch nicht wenig, wenn man jetzt so von Streitwerten zwischen 20 und 5.000 Euro ausgeht. Für die Unterlassungsansprüche, da ist man schnell bei 1.000, 2.000 Euro Anwaltskosten. Das sollte man eben auch verhandeln und eben alle prüfen lassen. Genau, und das sind eben diese Abmahnungen. Im Unterschied zur Berechtigungsanfrage wird hier sofort auch eine Unterlassungserklärung verlangt und bei der Berechtigungsanfrage ist Vorstufe dann quasi zu den weiteren Forderungen der Abmahnung, wo erstmal nur gefragt wird, hast du eine Lizenz? Und wenn nicht, dann wird eben danach abgemahnt.
Okay, also kurz zusammengefasst, nur weil ein Song in der Bibliothek steht, ist er nicht frei für die gewerbliche Nutzung und die Grenze von privat und gewerblich ist immer dabei super entscheidend. Und für die, die abgemahnt wurden, was gilt, Frist beachten, nichts unterschreiben und erstmal professionelle Hilfe holen.
Ja, ganz genau. Also nichts tun ist auf jeden Fall brandgefährlich, denn es gibt mittlerweile genug einstweilige Verfügungsbeschlüsse auch im Internet, auf den Anwaltsseiten, auf den einschlägigen Seiten der Abmahnkanzleien. Und eine einstweilige Verfügung bei einer klaren Rechtsverletzung, die ja meistens gegeben ist, sollte man eben nicht riskieren, da ist man eben schnell bei einem Prozess bei Anwaltskosten von 3.000, 4.000 Euro mit Kosten der Gegenseite plus Gerichtskosten, die kann man eben durch die Abgabe der Unterlassungserklärung mithilfe der beauftragten Kanzlei vermeiden. Und über alles andere sollte man anschließend nach Abgabe der Unterlassungserklärung verhandeln und schauen, dass man die Kosten eben drastisch reduziert. In der Regel schaffen wir das auch.
So, und jetzt kommen wir mal zu dem, was passiert, wenn dieses Thema von jemandem aufgegriffen wird und dann irgendwie völlig aus dem Ruder läuft. Also David, du hast es ja hautnah miterlebt.
Oh ja.
Für alle, die das nicht mitbekommen haben, Christian Wolf, Gründer von More Nutrition, auf Instagram über 1,5 Millionen Follower, sehr aktiv auch auf LinkedIn. Also jemand mit einer erheblichen Reichweite, auch finanziellen Mitteln. Und Mitte Februar hat er angefangen, die Abmahnpraxis von B1 Recordings öffentlich zu kritisieren. Es ging dabei konkret um diesen Song Petro. Und er hat geschrieben auf LinkedIn, dass ihm eine Vielzahl von Mitteilungen vorliegen, kleiner Creator insbesondere, die teilweise nicht mal 100 Euro im Monat mit Instagram verdienen und wirklich Abmahnungen mit horrenden Summen bekommen. Was auch tatsächlich also aus der Praxis zustimmt. Wir haben auch teilweise solche Abmahnungen schon auf dem Tisch liegen gehabt mit horrenden Summen für super kleine Instagram-Accounts. Man muss also sagen, bis dahin eine völlig berechtigte Diskussion, die es auch zu führen gilt. Jetzt ist es ja aber so, dass sich das dann innerhalb von weniger Tagen komplett dreht hat.
Ja klar, Kritik an Abmahnpraktiken ist natürlich zulässig und gesellschaftlich wichtig. Das hatten wir erörtert und daran ist natürlich auch nichts auszusetzen, gerade wenn es diese überhöhten Forderungen gibt und auch kleine NGOs betroffen sind. Er hat ja immer wieder Tierheime auch erwähnt und so weiter. Auch wenn, wie besprochen, die Labels dann rechtlich im Recht sind und die Nutzer bedachter hätten agieren müssen.
Ja, aber dann, und das ging ja wirklich innerhalb weniger Tage, hat sich das Ganze komplett gedreht.
Ja, absolut. Also er hat dann den Schwenk gemacht, weg von sachlicher Kritik an den Abmahnungen, was ja okay war, hin zu schweren persönlichen Vorwürfen gegen Daniel Lieberberg. Und der ist CEO von Sony Music Entertainment Europe und dessen Familie, also er und seine Familie, insbesondere sein Vater, kamen dann ins Kreuzfeuer und dann hat er angefangen von sexueller Belästigung zu sprechen, also von Vorwürfen und Verdachtsmomenten in Bezug auf sexuelle Belästigung, hat Namen und Gesichter gezeigt, hat dann auch LinkedIn-Profile von Sony-Mitarbeitern geteilt, die lediglich sein Profil besucht hatten. Ja, das ist schon massiv, was er da gemacht hat und Leute an den Pranger gestellt und hat dann auch gesagt, merkt euch sein Gesicht, hat Andeutungen zum Minderjährigen und Drogenkonsum auf Firmen-Events gemacht, da ist Schnee auch im Sommer und solche Geschichten, so dass man gleich wusste, was gemeint ist. So. Also das sind halt ganz unzulässige Verdachtsäußerungen einfach gewesen und das müssen wir einfach ein bisschen einordnen.
Ja, vielleicht kannst du einmal nachzeichnen, wie du da jetzt überhaupt reingeraten bist, weil das eigentlich ja sehr gut so eine Dynamik auch zeigen kann, wie wir sie sehr oft erleben, wenn auf einmal Personen am Pranger stehen.
Ich sag mal so, dass ich da reingeraten bin, war tatsächlich relativ untypisch, weil ich eigentlich halt solche Grundsatzdiskussionen im Netz bisher nicht geführt habe, aber hier in diesem Fall hat mich das einfach erschrocken, wie die Abmahnproblematik, wirklich Urheberrecht, NGOs und so weiter, dann plötzlich in eine völlig andere Richtung ging und dann eben so eine Nötigungshandlung oder Nötigungsversuche in Richtung Sony stattgefunden haben nach dem Motto, entweder lasst ihr es, solche Leute abzumahnen oder ich werde hier eben gewisse Dinge preisgeben und euch richtig Probleme machen, ne, mit diesen Verdachtäußerungen. Ich habe dann einfach 2-3 sachliche Kommentare unter Wolfs LinkedIn-Beitrag geschrieben, die Rechtslage hingewiesen, auf die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung, dass man eben nicht vorverurteilend berichten darf und so weiter und auch einen Mindestbestand an Beweistatsachen braucht etc. und vorher konfrontiert haben muss. Dazu kommen wir später nochmal genauer. Also mein Punkt war rein rechtlich, ne? Das heißt, ich kenne Lieberberg nicht persönlich. Mit Sony habe ich nur insoweit zu tun, dass ich für Künstler und Künstlermanager Verträge mit Sony, genauso wie mit Universal oder Warner verhandle. Das ist ganz normal. Als Musikanwalt muss man ja auch Verträge verhandeln und hat eben insoweit auch mal Kontakt mit irgendeinem Major, aber ansonsten sind die nicht meine Mandanten. gelernt, im Gegenteil. Und von der Sache her war es dann so, Wolf hat dagegen argumentiert die ganze Zeit und meinte, ja, Künstler hätten ihm bestätigt, dass sie solche Fälle ans Label weitergeleitet haben. Das mag natürlich sein. Das heißt, es ändert aber nicht eben an der eben oben beschriebenen automatisierten Systematik. Das heißt, Anwälte werden beauftragt, Rechtsverletzungen ausfindig zu machen. Die haben entsprechende Unternehmen, die eben dann auch Verletzer ausfindig machen und mahnen die entsprechend ab und fragen nicht in jedem einzelnen Fall Sony oder irgendein angegliedertes Label, was irgendwie ein Joint Venture mit Sony hat. In dem Fall ging es eben um ein Label, was ein Joint Venture mit Sony hatte und fragen nicht jedes Mal nach, darf ich den abmahnen? Das ist in der Praxis überhaupt nicht möglich. Das heißt, man hat eine gewisse Stringenz, wird beauftragt, die Rechtsverletzung zu verfolgen. Und ich habe eben, weil ich seit Jahren bekannterweise eben bei Medienkampagnen Mandanten gegen Persönlichkeitsrechtsverletzung vertrete, auch bei Verdachtsberichterstattung, das einfach als meine Pflicht angesehen, hierüber aufzuklären, weil ich eben auch gesehen habe, diese Dynamik, dass auch Nutzer einfach das Befürworten, Teilen, Liken dazu aufgefordert werden, es größer zu machen und die einfach gar kein Hintergrundwissen hatten über die Verdachtäußerung, über die musikinternen Verhältnisse und so weiter. Die haben es einfach beklatscht und das ist eben diese Dynamik, die wir eben immer wieder auch erleben seit vielen Jahren. Das heißt, ein Thema wird viral gemacht, wird groß gemacht durch einen reichweitenstarken Influencer oder durch bekannte Persönlichkeiten oder manchmal auch Privatpersonen, die irgendein Video posten, wo irgendwie nur der halbe Sachverhalt drauf zu sehen ist. Plötzlich geht es viral und die Leute werden sofort an den Pranger gestellt. Und das wollte ich eben aufhalten und gewissermaßen eben auch aufhören in diesem Kontext.
Und dann ist es ein bisschen eskaliert. Du wurdest auch blockiert. Es gab ein LinkedIn und auch einen Instagram-Beitrag mit der Überschrift, wo du aufgetaucht bist, Männer schützen Männer. Und es ist so ein bisschen so ein Beispiel auch für so ein strukturelles Problem, würde ich behaupten, dass wenn wir so eine aufgeladene Debatte haben und man das versucht, sachlich einzuordnen, weil es einen zwar noch einen betrifft, wird man oft einfach in so eine Ecke gestellt. Und es passiert ja nicht nur dir. Es gab auch andere Anwälte, die dieselbe rechtliche Einschätzung auch geteilt haben, das auch vermehrt geteilt haben. Und die Bewertung, die du hier hast oder die wir hier haben, ist ja auch nicht kontrovers. Kontrovers ist halt nur so ein bisschen, dass sie ausgesprochen wird, weil es für viele so ein bisschen, es passt nicht in das Wertebild und genau das ist ja gefährlich. Aber lass uns nochmal ein bisschen mehr jetzt über die Themen hier sprechen. Und zwar, es gab auch so ein Framing, dieses Framing Sony Files. Also wer das hört, der denkt natürlich an diese Assoziation zu den Epstein Files, die gerade überall in den Medien sind. Das ist ja wirklich eine ganz bewusste Rahmung. Und wie würdest du das so einordnen?
Ja, genau. Also spätestens an diesem Punkt reden wir nicht mehr über Meinungsfreiheit oder einfache Unternehmenskritik. Ne? Also Meinungsfreiheit geht ja immer nur so weit, wie ein persönliches Dafürhalten gegeben ist mit einer Tatsachengrundlage und nicht für irgendwie eine Tatsache behauptet wird, die beweisbar ist als wahr oder nicht wahr oder Verdachtäußerungen eben getätigt werden. War eben hier der Fall, dass eben Verdachtsäußerungen strafrechtlicher Hinsicht hier massiv getätigt wurden. Es wurde also von sexueller Belästigung gesprochen und so weiter, Fotos veröffentlicht von den Verdächtigen, also in dem Fall auch von Lieberberg unter anderem. Und da habe ich dann eben entsprechend dagegen gehalten, weil du eben gesagt hast, ja, ich wurde blockiert. Tatsächlich war das eben die Konsequenz, dass ich eben versucht habe, ihn entsprechend zu belehren, immer auf der Sachebene. Er wurde zunehmend persönlicher, weil er dann sich doch in die Ecke gedrängt fühlte und eben nicht bevormundet werden wollte und Moral über Recht stellte. Ich kann das gewissermaßen auch für jemanden, der vielleicht gewisse Zwecke, moralische Zwecke verfolgt, in dem Fall vielleicht Frauen zu schützen oder was auch immer, oder sich gegen Machtmissbrauch zu wenden, auch verstehen. Ja? Es ist ja auch ein menschlicher Gedanke und der hat eine große Reichweite und denkt, okay, ich möchte Frauen hier eine Stimme geben. Zumindest sagt er das so, ne? Was so seine Zwecke sind, das stecke ich nicht drin. Aber ich als Rechtsanwalt habe natürlich einen ganz anderen Blickwinkel und ich habe eben diese Mandate auf dem Tisch, die später sich eben ganz anders auch gerne mal herausstellen können. Und ich sehe dann, das Kind ist im Brunnen gefallen. Das heißt, da bleibt auch nach einer Verdachtsberichterstattung oft sehr viel hängen, egal ob die sich später als unzulässig herausstellt oder der Verdacht sich nicht erhärtet hat. Die öffentliche Meinung ist einfach erstmal gebildet. Das heißt, oft sind die Menschen schon in der Öffentlichkeit vorverurteilt oder die Meinung hat sich gebildet und die Rechtsprechung am Ende, ne, das Urteil, das ist dann eben nur noch ja, der Klecks ja, obendrauf.
Ja, wenn ich jetzt solche Informationen bekommen habe und erhalten habe und jetzt darüber berichten möchte, brauche ich ja ein berechtigtes Interesse aufwittern. Also jetzt auch ein bekannter Satz aus dem Interview, mutmaßlich ist kein Freifahrtschein. Reicht es aus, wenn ich immer sage, ja, ich habe hier mutmaßlich Informationen, die wurden mir zugetragen, hier und so, wahr ist? Wie darf ich berichten darüber?
Ja, du kannst natürlich denken, mutmaßlich ist für eine Verdachtsberichterstattung nicht ausreichend, dass sie in irgendeiner Form ausgewogen ist und ich jetzt sage, ja, könnte ja vielleicht nur was dran sein, aber ich weiß es nicht, sondern es ist einfach so ein Disclaimer, der nicht ausreicht, ne, für die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung. Wenn der Rest eben nicht stimmt, dann kann ich noch so oft mutmaßlich sagen, reicht nicht aus.
Ja, und dieser Gesamtkontext, der ergibt sich aus den vier Voraussetzungen, die die Rechtsprechung entwickelt hat.
Ganz genau, ne? Also für eine zulässige identifizierende Verdachtsberichterstattung brauche ich zunächst einen Vorgang von gravierendem Gewicht. Ne? Wenn ich jetzt von sexueller Belästigung spreche und sage, okay, es gibt ganz, ganz viele Opferpotenzielle, ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen und da, ne, das ist natürlich ein gravierender Vorfall, daran gibt es ein öffentliches Informationsinteresse, gerade wenn es auch so ein CEO ist und so weiter, braucht man gar nicht drüber diskutieren. Braucht dann einen Mindestbestand an Beweistatsachen, man kann also nicht einfach Dinge in den Raum werfen, die man irgendwo gehört hat, sondern ich ich brauche eben, insbesondere wenn es sich um Straftaten handelt und schweren Verdacht, insbesondere hier mit sexuellen Übergriffen, brauche ich eben doch erheblich viele Beweistatsachen, um hier identifizierend berichten zu dürfen. Drittens, ich brauche konkret eine Stellungnahmemöglichkeit für den Betroffenen, über den ich berichte, also über den Verdächtigen. Ich muss ihn quasi konfrontieren mit konkreten Vorwürfen, nicht einfach nur so sexuelle Belästigung, sondern wirklich Vorhaltungen, zu denen er dezidiert Stellung nehmen kann, um eben auch danach, und da kommen wir zu viertens, keine vorverurteilende Berichterstattung zu haben, sondern eben eine ausgewogene Berichterstattung. Die kann nur ausgewogen sein, wenn ich den Betroffenen angehört habe und wenn er Stellung genommen hat, auch entsprechend seine Stellungnahme berücksichtige.
Ja, und wenn man sich anschaut, was Wolf da gemacht hat, die Berichterstattung war jetzt aus meiner Perspektive zumindest alles andere als ausgewogen. Also er spricht immer wieder hartnäckig von sexueller Belästigung. Das ist ein wirklich schwerer, stigmatisierender Begriff. Die Handelsblatt-Recherche von 2024, die es ja zu dem Thema schon mal gab, auf die er sich ja auch stützt, war da deutlich weniger eindeutig.
Ja, absolut. Also er hat ja am Anfang gar nicht so sehr über Handelsblatt geredet. Das hat er später dann herangezogen, so als Grundlage für seine Einordnung, für seine rechtliche. Und da muss doch irgendwie was dran sein. Und es wurde hier von zweistelligen Berichten von Frauen gesprochen. Und denen soll man nicht glauben oder was. Und darauf kann er sich eben nicht zurückziehen. Die bloße Bezugnahme auf eine andere Berichterstattung durch einen großen Influencer mit 1,5 Millionen Followern reicht hier nicht aus. Also wer seine eigene Reichweite nutzt, um Verdachtsäußerungen zu verbreiten, muss sich eben auch an denselben Maßstäben der identifizierenden Verdachtsberichterstattung messen lassen und kann nicht sagen, ja, es hat schon mal jemand berichtet, Handelsblatt ist doch ein seriöses Medium, da muss was dran sein, die haben noch recherchiert und da hat er schon bestritten, das reicht auch aus, wenn ich mich darauf beziehe. Handelsblatt ist quasi keine privilegierte Quelle in dem Sinne, sodass ich keine eigenen Recherchen anstellen muss. Wolf hätte quasi selber eigene Recherchen anstellen müssen. Er behauptet ja auch, dass er das tut, mit einem großen Team, mit 8 Anwälten quasi eine E-Mail eingerichtet hat für Hinweisgeberin und so weiter. Aber er hat aktuell jedenfalls sich immer nur aufs Handelsblatt bezogen. Das reicht, wie gesagt, nicht aus. Und gerade bei so gravierenden Vorwürfen sind die Anforderungen auch an den Mindestbestand an Beweistatsachen besonders hoch.
Was mir dazu auch total aufgefallen ist, das war dieses Quid pro Quo-Angebot. Wolf hatte ja geschrieben, wenn Sony die Abmahnung auf 100 Euro reduziert, dann lässt er die Vorwürfe fallen. Also er bietet im Grunde an, schwere Vorwürfe als Verhandlungsmasse einzusetzen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein starkes Stück. Und das geht natürlich in unserem Rechtssystem gar nicht. Das ist einer der Punkte, die mich letztlich am meisten stören. Was sagt das über die Motivation aus? Wenn Vorwürfe als Druckmittel eingebracht werden, entsteht schnell der Eindruck, dass keine unabhängige Aufarbeitung im Vordergrund steht. Das will ich gar nicht abschließend beurteilen, aber es erweckt zumindest den Eindruck. Gerade bei Vorwürfen wie sexueller Belästigung, wenn man bereit ist, die fallen zu lassen, sobald man bekommt, was man will, ja, dann instrumentalisiert man letztlich die potenziellen Opfer. Und das ist eben auch kein Opferschutz und eigentlich auch ein Schlag ins Gesicht für die Opfer, ne? Auch wenn er sich jetzt hier so quasi pro Opferschutz letztlich geriert.
Ja, in der Community wurde das genauso gesehen. Es gab große Diskussionen dazu, sinngemäß. Wenn es jetzt wirklich so schlimm ist, wie er es andeutet, dann sollte das ja unabhängig von den Abmahnungen öffentlich gemacht werden. Und das ja auch nicht nur dann, wenn Sony nicht so springt, wie er möchte.
Ja, das trifft es auf jeden Fall aus meiner Sicht ziemlich gut, Felix.
Okay, David, dann lass uns nochmal grundsätzlicher darüber sprechen, weil uns ja als Kanzlei Opferschutz wirklich wichtig ist. Wir betreiben das vehement. Wir wissen, wie es ist, wenn Parteien im Feuer stehen. Egal, jetzt auf welcher Seite. Und ich möchte auch fair sein, also was Wolf grundsätzlich macht, nämlich seine Reichweite zum einen nutzen, um ein Thema sichtbar zu machen, Anlaufstellen zu schaffen, Betroffenen eine Stimme zu geben, das finde ich sehr, sehr begrüßenswert. Und jemand wie er, der auch bekannt ist, zeigt, dass er mit Gegenwind umgehen kann, der es ja auch schafft, sozusagen einen Raum vielleicht zu bilden, in dem sich dann Leute auch trauen, sich anzuvertrauen, was sie vielleicht sonst nicht machen würden oder vielleicht bei anderen Stellen sich auch nicht trauen würden. Das ist wirklich sehr wertvoll. Problem dabei ja nur, wie wir das so sehen, genau weil diese Reichweite und dieses Vertrauen ja so groß sind, braucht es umso mehr Sorgfalt ja eigentlich. Und diese Sorgfalt fehlt hier an entscheidenden Stellen.
Genau, und das ist eben auch der zentrale Punkt, Felix. Also früher lag diese Macht bei Pressemedien, die hatten Rechtsabteilungen, Redaktionsstatuten, eingeübte Sorgfaltspflichten. Aber heute haben auch Privatpersonen oder auch große Influencer diese Reichweite und das grundsätzlich gut. Die haben mehr Stimmen, die haben mehr Perspektiven, mehr Kontrolle auch. Aber wer faktisch dieselbe Wirkung erzielt wie ein Medium, muss sich auch an denselben Sorgfaltsmaßstäben messen lassen. Und Wolf kann sich ja hier eben nicht auf ein Laienprivileg berufen und sagen, na gut, ich referiere einfach mal aus dem Handelsblatt und übernehme, was sie da geschrieben haben und noch viel mehr und hau noch einen Verdacht drauf, sondern er agiert nicht als unbeteiligter Privatmann, der mal irgendwas kommentiert, sondern hat eine Riesenreichweite und trägt eben auch zur Meinungsbildung bei. Und da sagt die Rechtsprechung eben, sind die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung eben auch auf ihn anwendbar. Führt eine gezielte, mehrteilige Kampagne mit enormer Reichweite, professioneller Aufmachung und konkreten Vorwürfen gegen identifizierbare Personen. Er sagt auch, er ist anwaltlich beraten, er hat ein Team von 8 Anwälten. Ich frage mich dann eben in diesem Kontext, wer berät ihn so falsch, dass er eben solche Verdachtäußerungen raushaut und einen Post nach nach dem anderen. Ja, er wurde ja letztlich auch abgemahnt. Da gelten die Maßstäbe eben für ihn auch für die Verdachtsberichterstattung, unabhängig davon, ob er jetzt ein Berufsjournalist ist oder ein klassisches Medium.
So ein bisschen Ironie ist da ja auch dabei eigentlich, weil Wolf kennt das ja auch von der anderen Seite. Er beschwert sich regelmäßig, dass über ihn Dinge berichtet werden, die nicht stimmen. Er wirft anderen eigentlich sonst auch mal genau das vor, was er jetzt hier selber praktiziert oder macht.
Ja, ganz genau. Wenn man für sich selbst einfordert, dass Vorwürfe belegt sein müssen, dann muss man sich an denselben Standards natürlich auch messen lassen. Das ist keine Doppelmoral, das ist einfach konsequent.
Jetzt zum Abschluss nochmal auch, was ist denn jetzt mit den Leuten, die das reposten? Was droht? Kann denen was drohen oder droht denen was? Was droht Wolf, wenn ich Verdachtsberichterstattung tätige, ohne dafür aber Belege zu halten oder mich gar nicht an diese vier Punkte, die du ja genannt hattest, wenn ich die gar nicht erfülle? Was droht mir da?
Ja, also zum einen die erste Frage, die Leute, die eben ungefiltert rechtswidrige Inhalte teilen, ja, die teilweise eben auch offensichtlich rechtswidrig sind oder eben auch Tatsachenbehauptungen enthalten, die unwahr sind und die auf den Zug aufspringen und das teilen, liken, kommentieren, befürworten und noch das Ganze befeuern, die sind natürlich zumindest zivilrechtlich an der Grenze. Ne? Das heißt, die haben im Einzelfall dann auch ein Problem, machen sich Inhalt zu eigen, die rechtswidrig sind und haften als Verbreiter dann eben auch wie der Äußernde selber. Das heißt, man muss sehr aufpassen, was man teilt, kommentiert und liked, weil sie eben sehr schnell im zu eigen machen. Und dann ist man selber in einer Persönlichkeitsrechtsverletzung. Deshalb sollte man im Zweifel lieber genau hinschauen, was man da schreibt oder teilt. Und maßgeblich ist am Ende auch der Eindruck beim Durchschnittsrezipienten. Zivilrechtlich drohen dann Unterlassungsansprüche, ne, wegen bestehender Wiederholungsgefahr. Das heißt, man wird abgemahnt, muss eine Unterlassungserklärung abgeben. Macht man es nicht, dann kommt eine einstweilige Verfügung ins Haus. Alles sehr teuer. Wenn es eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung ist, dann kann es eben auch Geldentschädigung geben. Das war auch im Interview von Business Punk die Frage. Ne? Das heißt, gerade bei so reichweitenstarken, eingriffsintensiven, schwerwiegenden Äußerungen, gerade auch im sexuellen Kontext, kann so eine Geldentschädigung schnell mal 50, 100.000 Euro auch betragen. Wolf kann sich das vielleicht leisten, aber nicht jeder kann sich das leisten. Also man muss schon sehr aufpassen, was man im Internet äußert. Auch strafrechtlich kann wegen übler Nachrede und Verleumdung dem Strafgesetzbuch auch mindestens eine Geldstrafe eben drohen oder auch im schlimmsten Fall mal eine Freiheitsstrafe. Man muss sich also gut überlegen, bevor man eben was postet. Aber auch wenn man repostet, kann man eben mit drinstecken. Ja, nachdem wir jetzt die Problematik rund um die unzulässige Verdachtsberichterstattung von Christian Wolf aufgearbeitet und erklärt haben und rechtlich eingeordnet haben, als Statement einfach nochmal ganz klar, wir wollen nicht beurteilen, ob an den Vorwürfen gegen Sony oder Lieberberg irgendwas dran ist. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind nicht die Staatsanwaltschaft, wir sind keine recherchierenden Journalisten. Wir sagen nicht, an den Vorwürfen ist nichts dran. Wir sagen, es gibt Spielregeln, nämlich die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung und der Unschuldsvermutung, weil immer etwas hängen bleibt und später eben die Schäden, die angerichtet werden durch eine vorverurteilende, vorschnelle Verdachtsberichterstattung einfach oft nicht mehr behoben werden können und Erkenntnis zerstört werden. Das erleben wir einfach als Medienkanzlei zu oft und dafür möchten wir warnen und insoweit haben wir Aufklärungen betrieben. Die Unschuldsvermutung ist einfach schlichtweg fundamental.
Was würdest du in der Situation Sony jetzt empfehlen?
Ja, ich hatte es auch in dem Interview vor ein paar Tagen, wo noch nicht abgesehen war, in welche Richtung das jetzt geht, was Wolf jetzt noch so weiter postet an Verdachtäußerungen, ob Medien mit aufspringen auf den Zug. Das ist jetzt in dem Sinne noch nicht passiert. Die klassischen Medien haben darüber noch nicht berichtet. Aus meiner Sicht aus gutem Grund, weil eben die Verdachtsmomente sich noch nicht so erhärtet haben. Möglicherweise auch noch keine Konfrontation stattgefunden hat mit den Vorwürfen. Ob Wolf das getan hat, weiß ich nicht. Aber Sony ist letztlich aus meiner Sicht zu empfehlen. Grundsätzliches Verschweigen in einer Krisenkommunikation grundsätzlich keine gute Strategie. Aber in einem Stadium, und das habe ich auch im Interview gesagt, wo eben noch nicht viel los ist. Das heißt, die Medien darüber noch nicht berichten, noch keine konkreten Verdachtsfälle, also Opfer melden sich zu Wort, vermeintliche Opfer und so weiter, dann muss ich auch noch nicht viel sagen. Dann muss ich noch keine Statements groß abgeben. Parallel sollte man natürlich, und das scheint offensichtlich schon passiert zu sein, auch besserrechtlich vorgehen und eben die Schäden entsprechend eindämmen, die Wiederholungsgefahr beseitigen bei unzulässiger Verdachtsberichterstattung. Es hat ja scheinbar auch schon eine Abmahnung gegeben. Das hat er angedeutet. Ganz wichtig ist eine sofortige interne Aufarbeitung, also Compliance einschalten, den Sachverhalt prüfen, Vorwürfe prüfen, wenn es denn welche gibt, die Kommunikationsstrategie entsprechend vorbereiten. Das wird alles im Hintergrund sicherlich laufen und lief auch sicher damals schon. Dann kann man kontrolliert und letztlich auch glaubwürdig kommunizieren, wenn das Thema dann irgendwann größer wird. Also die Krisenkommunikation ist wirklich extrem wichtig und aktuell finde ich es aber auch richtig, dass Sony nach außen noch nicht viel kommuniziert hat. Das ist ja noch nicht nötig.
Abschließend, gibt es da jetzt überhaupt eine Lösung? Also wie könnte man das in Zukunft besser regeln, damit Unternehmen Musik auf Social Media nutzen können, dass kleine Creator nicht mehr in diese Falle tappen, dass auch sich jemand rechtssicher verhalten kann, ohne einen großen rechtlichen Hintergrund oder rechtliche Unterstützung? Da braucht es ja wahrscheinlich mehr so eine strukturelle Lösung.
Ja, absolut. Also da sind natürlich die Plattformen gefragt und auch die Musikindustrie sich hier was zu überlegen. Der Hintergrund ist schlichtweg, dass es ja auch um Synchronisationsrechte gibt und die, das habe ich eingangs ja erwähnt, auch ein Zustimmungsvorbehalt der Künstler quasi vorbehalten bleibt. Ja? Und die Verträge das aktuell auch so vorsehen, dass der Künstler zu einem Einzelfall immer mit zustimmen muss, bevor Rechte eingeräumt werden. Das heißt, die Nutzung des Songs in Verbindung mit einem werbenden Video oder mit einem Video generell. Und deshalb, man müsste erstmal die Verträge ändern, die Strukturen ändern der Verträge und die ganze Abrechnungsproblematik, die Lizenzierungspraxis und so weiter, bevor man dann den Plattformen entsprechende Lizenzen pauschal einräumen kann, die wiederum an die Nutzer verteilt werden können. Und dort muss man natürlich auch Rechtssicherheit schaffen. Das heißt, kommerzielle Lizenzen über die Plattformen wie Instagram, TikTok etc. verhandeln, nicht nur für private Leute, sondern eben auch für gewerbliche Nutzung, aber eben alles rechtssicher. Die Rechtsprechung muss auch konkrete Maßgaben liefern. Gerichte setzen dann entsprechende Leitplanken, was ist verhältnismäßig bei der Lizenzanalogie, damit eben auch nicht diese Abmahnungen weiter im Umlauf sind mit diesen horrenden Forderungen, die auch so willkürlich voneinander abweichen für ähnliche Nutzungszeiträume und Nutzungsarten. Das heißt, hier muss viel passieren zwischen Plattform und Musikindustrie und Rechtsprechung, dass hier einfach was Rechtssicheres für die Nutzer geschaffen wird. Wie das im technischen Sinne am Ende aussieht, das muss man abwarten. Das wird auf jeden Fall sehr spannend und wird aber auch in naher Zukunft irgendwie in irgendeiner Form passieren müssen.
Gut, fassen wir mal zusammen. Der Fall Wolf vs. Sony zeigt uns, mutmaßlich ist kein Freifahrtschein. Verdachtsberichterstattung hat, wie du schön dargelegt hast, klare Spielregeln und diese gelten halt für Creator genauso wie für Journalisten. Derjenige, der mit seiner Reichweite auch Existenzen zerstören kann, muss sich einfach daran halten.
Ganz genau, das predigen wir an jeder Stelle. Es geht nicht darum, Partei zu ergreifen, es geht um Aufklärung. Die Unschuldsvermutung schützt nicht Täter, sie schützt letztlich uns alle und im Zweifel eben auch Wolf, wenn er irgendwann mal in die Schutzlinie geraten sollte. Das kann immer sein. Wenn ihr von einer Abmahnung wegen Musiknutzung betroffen seid oder Ziel unzulässiger Berichterstattung, meldet euch gern bei uns. Alle Infos zu unseren Leistungen findet ihr auf gessner-liege.de. Dort könnt ihr auch direkt eure Abmahnung hochladen und eine Ersteinschätzung anfragen. Wenn euch der Podcast und die Folge gefallen hat, folgt uns gerne, erzählt weiter, teilt, kommentiert. Und ansonsten haben wir zum Thema Verdachtsberichterstattung, wie gesagt, auch das aktuelle Interview zum Fall. Wir haben einen Podcast, eine Podcast-Folge zur Verdachtsberichterstattung. Auch bei YouTube findet man uns. Das heißt, auf allen Kanälen könnt ihr etwas zum Persönlichkeitsrecht und zum Thema Verdachtsberichterstattung lesen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Felix. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.